Jesus hat eine Geschichte erzählt vom suchenden Hirt und vom verlorenen Schaf. Für meine drei Kinder ist das die Geschichte, wo sie das erste Mal gespürt haben, verstanden haben, dass sie ohne Jesus verloren sind und dass sie Jesus brauchen als der gute Hirt. Und darum liebe ich die Geschichte. Unglaublich. Ich bin da ganz auch emotionell verbunden mit dieser Geschichte. Auch wenn sie ganz simpel ist, aber sie ist sehr wirkungsvoll. Hirte und Schaf haben damals zum Alltagsbild gehört vom Orient. Und Menschen haben sich mit dieser Geschichte natürlich sehr gut identifizieren können. Nach einem langen, strengen Tag zählt ein Hirt seine Schafe. Und sie laufen vor ihm durch. Berti, 97. Froni, 98. Peter, 99. Ja, wo ist der Seppi? Der Seppi fehlt. Und ein guter Hirt kommt dann wahnsinnig ja, in Rage, wenn eins fehlt. Weil er weiß, dass Schafe sind sehr orientierungslose Wesen und schutzbedürftige Wesen. Wenn man es nicht findet, dann wird es zum Leckerbissen für ein wildes Tier oder wird es schon irgendwie verelenden. Und Jesus sagt im Lukas 15, Vers 4, wenn ein Mensch 100 Schafe hat und eins geht verloren, was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Wüste zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Und Jesus doppelt dann gerade nochmal nach mit einer weiteren Geschichte und sagt, oder nehmt ein anderes Beispiel, eine Frau hat 10 Silbermünzen gespart, als ihr eines Tages eine fehlt. Eine Silbermünze hat damals so einen Wert von einem Tageslohn, also umgerechnet für uns etwa 200 Schweizer Franken. Und andere Ausleger sagen auch, dass man 10 Silbermünzen gebraucht hat zum Heiraten, für den Kopfschmuck beim Hochzeit. Das heisst jetzt, vielleicht ist ja die vor der Heirat gestanden und hat nicht gewusst, wann der Bräutigam sie heimholen tut. Für sie ist es klar, sie will parat sein, Tag und Nacht. Und jetzt merkt sie, eine Silbermünze hat sie verloren. Für sie unglaublich wichtig. Und was macht sie? Sie zündet sofort die Lampen an, stellt das ganze Haus auf den Kopf und sucht in allen Ecken. In beiden Geschichten geht etwas verloren. Schaf und Silbermünze. Und beide stehen als Metapher für dies und mein Leben. Der Mensch ist aus Sicht von Gott verloren. Ausnahmslos. Da gibt es keine Ausnahme. Und zwar so verloren, dass er aus eigener Kraft sich nicht mehr retten kann. Und es geht da nicht um ein moralisches Urteil, sondern um einen Beschrieb vom Ist-Zustand. Wenn ein Schaf oder eine Münze damals oder ein Schlüssel oder ein Portemonnaie vielleicht heute verloren sind, heisst es nichts anderes als, sie sind nicht am Platz, wo sie eigentlich hergehören. Das heisst, der Seppi, jetzt im Vergleich von dieser Geschichte vom Schaf, vom verlorenen Schaf. Der Seppi ist vielleicht ganz ein liebes Schaf. Vielleicht korrekter und anständiger als manches anderes Schaf. Aber er ist verloren. Weil er nicht bei den Herden ist. Weil er nicht dort ist, wo er müsste eigentlich hergehören zum guten Hirt. Er könnte in jedem Moment gefressen werden. Ein verlorenes Schaf kann sich nicht mehr retten. Das ist aussichtslos. Eine Münze schon gar nicht, oder? Und genau das trifft auf unser Leben zu, dass wir uns selber nicht retten können. Wir brauchen Hilfe von außen. Es muss uns jemand suchen und finden, dass wir gerettet werden können. Ich habe letzte Woche jemanden gefragt, was er denn meint, was nach dem Tod passiert. Und er hat gesagt, ja, je nach Karma, also wenn man gut gelebt hat, dann kommt man mit guten Menschen zusammen. Wenn man böse war, dann kommt man mit bösen Menschen zusammen. Dann habe ich gesagt, ja, aber was passiert denn eigentlich mit deinem Leben? Ich weiß nicht so genau. Er hoffe, dass er es im nächsten Leben besser wird haben. Die Bibel redet da ganz klar. Das ewige Leben, das Gott uns anbietet, ist ein reines Geschenk. Wir können gar nichts dazu tun. Wir können uns nur finden lassen. Wir können nichts beitragen, außer dass wir Mäh machen können. Mäh. Ich brauche Hilfe. Mäh. Ich brauche dich. Mäh. Ich kapituliere. Das ist das Einzige, was wir sagen können. Und jetzt kommt da in beiden Geschichten Good News. Der Hirt sucht uns. Oder die Hausfrau sucht uns. In beiden Geschichten gibt es eine grosse Suchaktion. Der suchende Hirt, die suchende Hausfrau stehen als Metapher für, ich kann es nicht anders sein, für Gott. Gott sucht dich und mich. Und wir sehen, bei beiden sind total vereinnahmt auf diese Suche. Der gute Hirte ist nicht nur bereit, die 99 Schafe zurückzulassen, was eigentlich sein ganzer Besitz war, sondern er ist bereit, sein ganzes Leben zu riskieren. Die gute Hausfrau, die stellt das ganze Haus auf den Kopf, um die eine Münze zu finden. Und da kriegen wir Einblick ins Herz von Gott. Was Gott Not macht. Da offenbart Gott sein Herz, dass er unglücklich ist über jeden Menschen, der verloren ist. Wenn du jetzt würdest heute Jesus eine Frage stellen, was ist dein grösstes Anliegen? Dann würde Jesus wahrscheinlich dir zwei Geschichten erzählen und nachher würde er sagen, meine grösste Not sind die Menschen, die mich nicht kennen. Die ohne mich heute verloren gehen. Weißt du, wenn du das letzte Mal etwas verzweifelt gesucht hast, magst du dich erinnern? Wann hast du das letzte Mal etwas verloren, wo du gemerkt hast, oh, das brauche ich unbedingt? Was hast du da für Gefühl gehabt? Was ist in dir vorgegangen? Bei mir war es der Sommer mal das Natel, wo ich gesucht habe, am Montagmorgen. Morgen. Es ist nicht im Büro, es ist nicht im Auto. Und ich bin richtig unruhig geworden. Und mit mir hat man nicht mehr anfangen. Ich habe nur noch gesagt, ich brauche das Natel. Und zwar sofort und jetzt. Meine Frau hat gesagt, hey, das nimm es nicht so ernst, das kommt dann schon wieder führen. Ich habe gesagt, nein, ich brauche es jetzt. Und ich bin den ganzen Tag durchgegangen, vom Sonntag noch. Wir waren am Strandbad. Ich wäre beinahe in den Strandbad gefahren und hätte die ganze Wiese abgesucht. Ich habe es dann doch noch gefunden. Es ist in der Hängematte gelegen, auf unserem Balkon. Aber wenn wir etwas suchen, was uns wichtig ist, dann geben wir doch keine Ruhe, bis wir es haben. Die entscheidende Frage ist natürlich, dein Eifer, etwas zu suchen, wird abhängig sein vom Wert, wo du dem Verlorenen beimessen tust. Wenn du sagst, ja, mit Verlust muss man rechnen, okay, jetzt habe ich das verloren, spielt nicht so eine Rolle, dann ist es dir nicht so wertvoll gewesen, oder? Dann kannst du gut verzichten darauf. Aber wenn du sagst, das ist etwas, was ich zum Leben brauche, dann wirst du suchen, bis du es gefunden hast. Dann wirst du alles daran setzen. Dann wirst du genau so handeln wie der gute Hirte oder die gute Hausfrau da in diesen beiden Geschichten. Und genau so reagiert Jesus. Er misst deinem und meinem Leben so viel Wert zu, dass er sagt, ohne dich lohnt sich mein Leben nicht. Ich riskiere mein Leben für dich. Lieber opfere ich mein Leben, als dass du verloren gehst. Das ist das, was Jesus sagt über dein Leben. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Oder in der Parallelstelle im Matthäus-Evangelium gibt eigentlich Gott noch einen drastischen Einblick in sein Herz, was sein tiefstes Herzensanliegen ist. Dort sagt Jesus über den Vater im Himmel, ebenso will mein Vater nicht, dass auch nur einer, und sei es der geringste, wortwörtlich der kleinste, der unbedeutendste auf der ganzen Welt, verloren geht. Was mir so viel Mut macht in diesen beiden Geschichten ist, dass Gott der Suchende ist. Der Hauptteil von dieser Suchaktion, der bestreitet Gott selber. Auch heute noch, auch in unserem Land. Gottes Geist sucht die verlorenen Menschen in unserer Schweiz. Natürlich nicht nur in der Schweiz, ganz Europa und auf der ganzen Welt. Gottes Geist wirkt an jedem Menschen. Wenn ihr euch das vorstellen, an jedem Mensch, am Hinteren und am Letzten, Mensch wirkt Gottes Geist, bevor wir überhaupt in Kontakt kommen mit ihnen. Gottes Geist ist so genial. Meldungen, besonders aus der islamischen Welt, haben ja zugenommen, dass viele Muslime Jesus in einem Traum, in einer Vision sehen, ihm begegnen, ein neues Leben anfangen mit ihm. Ich habe letzte Woche einen Bericht gelesen von einem ehemaligen Imam, wo Jesus in einem Traum erschienen ist und heute ist er als Bibellehrer unterwegs. Und er beschreibt von IS-Kämpfern, die besucht worden sind in der Nacht, die verletzt waren, die verwundet waren, dass ein Mann sie besucht hat und sie geheilt hat und dass sie nachher erkennen, dass das Jesus ist. Und die IS-Kämpfer haben ihre Waffen abgelegt und folgen jetzt Jesus nach. Das sind nicht Einzelberichte, die Berichte haben sich gehäuft. 2. Petrus 3, Vers 9, das heißt: Aber Gott hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Und jetzt komme ich zu einem ganz entscheidenden Punkt. Und ich glaube, das ist enorm wichtig. Wenn du sagst, ja gut, ich bin ja schon ein Schäfli, oder? In seiner Herde. Wenn du möchtest Jesus nachfolgen, dann wirst du auch Teil von dieser grossen Suchaktion, wo Jesus den Hauptteil bestreitet, wo Gottes Geist ist. Wir können nicht Jesus nachfolgen und gleichzeitig sein grösstes Herzensanliegen ignorieren und sagen, ja, überlassen wir das ein bisschen am Zufall. Das tangiert mein Leben nicht gross. Nein, es muss uns tangieren. Es muss uns umtreiben. Wie wenn wir etwas verloren haben, das uns lebensnotwendig wäre. Das möchte Jesus von uns. Ich möchte dich einladen heute. Triff eine neue Entscheidung, dass du sagst, jawohl, ich möchte dazugehören. Zu dieser weltweiten Suchaktion, wo Gottes Geist Menschen bewegt, Gottes Geist Menschen vorbereitet auf Begegnung mit uns. Ich möchte auch, wie der gute Hirte, wie die gute Hausfrau, Menschen suchen, die verloren sind. Ist das dein Herzensanliegen? Aus diesem Grund gibt es ja unter anderem auch Projektwochen. Da in St. Gallen und auch in Basel jetzt neu und in weiteren Städten und Regionen, wo wir dran sind, wo wir durch verschiedene Sport- und Freizeitcamps Kinder und Jugendliche möchten mit Jesus bekannt machen. Und ein Nebeneffekt von dieser Projektwoche ist, dass Trainer, die uns helfen während dieser Woche, die sich ja nicht als Christen bezeichnet, auch in Berührung kommen mit Jesus. Und da gibt es immer wieder mal so Trainer und Mitarbeiter, die dann auch eine Entscheidung treffen für Jesus. Und das ist etwas, was in all diesen Jahren so immer wieder punktuell passiert ist, in den 17 Jahren, wo wir das ja in St. Gallen durchführen. Und dann ist es für mich immer auch ein Gradmesser von dem, dass ich sage, ja, das ist ja nur ein Nebenprodukt. Wie viel mehr wird unten dran passieren, bei unseren Kindern und Jugendlichen, die wir in Berührung kommen, wo unser Zielpublikum ist? Wenn schon Trainer und Mitarbeiter, die uns einfach helfen, vielleicht aus einem sozialen Engagement heraus, berührt werden und das Leben mit Jesus anfangen. Das Jahr, eine Geschichte, ich könnte noch weitere Geschichten erzählen, aber eine Geschichte ist enorm von Michael Brooks. Er ist ja ein ehemaliger NBA-Profi, der seit 6 Jahren zu unserem Trainerteam gehört, im Basketballcamp. Und als er das erste Mal gekommen ist, ja, dort hat dann meine Frau mit mir ein bisschen geschumpft und gesagt, wie kannst du so einen Mann vor Kind herstellen? Er hat einen grimmigen Ausdruck gehabt, wirklich einen verbissenen, einen harten Gesichtsausdruck. Zum Glück haben die Teenager, die Jugendlichen, wahnsinnig gern bekommen in den letzten Jahren, weil er hat einfach alles gefordert von ihnen im Basketball. Und er hat wahnsinnig viel Power drauf und viel Know-how. Und darum hat es immer wieder Jugendliche gegeben, die sind nur wegen ihm gekommen, wo sie gesagt haben, ja, die spielen auch ziemlich in guten Clubs in der Schweiz, wo sie sagen, ich gehe nie mehr in ein fremdes Camp, nur noch in Projektwochen, weil da werde ich einmal herausgefordert und da lerne ich noch etwas dazu. Und da ist vor allem Michael Brooks zu verdanken. Und bei dem zweiten Jahr, als er gekommen ist, haben wir ja im Vorfeld, wie wir das immer machen, auch gebetet. Und haben Leute aus unserer Gemeinde über sein Leben gebetet. Und dort hat sich angefangen, etwas zu verändern. Sein Gesichtsausdruck ist schlagartig, hat sich wie gelöst. Er hat plötzlich angefangen zu lachen und ist ganz entspannt worden. Er hat dann gesagt, in dieser Gebetszeit, the Spirit hit me. Der Geist Gottes hat ihn irgendwie geschlagen. Das braucht er ein bisschen, oder? Irgendeinen Schlag. Ja? Der Geist Gottes hat ihn irgendwie geschlagen. Und er hat sich angefangen zu öffnen. Und jedes Jahr hat er gesagt, that's my spiritual week. Das ist meine geistliche Woche für das ganze Jahr. Da danke ich so viel auf bei euch. Und er hat immer wieder gesagt, da fragen die Leute nach mir, wie es mir geht. Das sie gerne nicht gewöhnt. Von ihm werde ich nur immer gefordert, das ganze Jahr, immer. Und das, was er da erlebt, ja, Gemeinschaft, das hat er noch nie erlebt. Und so sind wir mit ihm einen Weg gegangen, in den letzten 6 Jahren. Und das Jahr war er auch wieder da gewesen. Er ist dann leider gar nie zum Trainieren gekommen von den Kids, weil er schon Montagmorgen ist ihm gerade schlecht gegangen. Und am Mittag ist er dann in die Garderobe runtergegangen, wo die anderen Mittagspause gefahren sind. Und in der Garderobe ist er dann zusammengebrochen, bewusstlos. Wo die anderen zurückkommen aus der Mittagspause, haben sie die Ambulanz alarmiert und er ist dann eingeliefert worden in die Intensivstation. Und wir haben die erste Nacht vom Montag auf den Dienstag nicht gewusst, ob er es überlebt. Es war 50-50. Der Grund von seinem Zusammenbruch war, dass er eigentlich selber geschuldet. Er hat selber einen Doktor spielen in seinem eigenen Leben. Er hat eine chronische Krankheit, wo er Medikamente jeden Tag müsste nehmen müsste. Und die hat er einfach abgesetzt. Aus eigenem Willen, aus eigener Regie, ohne etwas zu sagen dem Doktor. Wir haben das alle auch nicht gewusst. Schon längere Zeit. Und darum ist er da zusammengebrochen. In der Zwischenzeit hat das Gebetsteam natürlich angefangen zu beten für ihn. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, ich meine, das ist nicht weit hergeholt, dass ja das nicht Zufall ist, dass genau in der Projektwoche er so einen Zusammenbruch hat. Und genau jetzt, wo wir für ihn beten können. Und was ihm dann wieder besser gegangen ist, bin ich nochmal vorbeigegangen, am Sonntag nach der Projektwoche, um ihn besuchen und mit ihm reden über die Erfahrung. Und ich muss euch vorstellen, das ist ein Mann, der das ganze Leben einfach geschluckt hat. Der immer gesagt hat, yes, I can do it, I can fix it, I can make it. Ich mache es. Ich habe mein Leben selber im Griff. Ein 2 Meter grosser Mann. Stark, athletisch, selbstherrisch. Sitzt, wir sind dann da in der Cafeteria gesessen, mit Tränen in den Augen, wo er die Backen abrollt. Und er sagt, ich habe mein Leben nicht mehr im Griff. Es sind so viele Emotionen aufgekommen, sagt er, in dieser ganzen Woche, wie er sein ganzes Leben noch nie hatte. Und er hat gespürt, die Grenze, dass er am Tod gegenüber nicht gefeit ist. Und er ist ihm bewusst geworden, dass er sterben konnte. Und ich habe dann gesagt, du möchtest du nicht Jesus in dein Leben einladen? Möchtest du nicht dein Leben Jesus anvertrauen? Und dann hat er dann verlegen weggeschaut und gesagt, yes, but I don't know how. Ich dachte, ja, das ist ja eine gute Antwort. Ich kann das schon zeigen. Und wir haben miteinander gebetet. Und er hat sein Leben Jesus anvertraut. Und das Schöne ist ja, dass seine Lebensgefährtin auch dabei war. Sie hat das alles auch miterlebt. Sie ist ja dann hier am Montag auch angereist, extra von Genf, und hat dann bei einer Familie von uns bis Ensen gewohnt. Und hat dort auch ganz viel Liebe gespürt, wo sie sagt, das hat sie noch nie erlebt in ihrem Leben. Sie hat das alles auch miterlebt, wie ja, der Michael Brooks sein Leben Jesus anvertraut. Und ich habe ihm dann gesagt, jetzt bist du ein Kind Gottes, jetzt fängt dein Training an. Ich habe das geliebt, der Satz. Jetzt fängt dein Training an. You are a beginner. with God. Du fängst am untersten Level an, aber das Leben ist vor dir. Und so hat er das Leben mit Jesus angefangen. Freude herrscht. Freude herrscht im Himmel. Jesus sagt dazu, Lukas 15, Vers 7, so wird man sich auch im Himmel freuen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Mehr als über 99 andere, die noch nach Gottes Willen leben und nicht zu ihm umkehren müssen. In beiden Geschichten kommt jetzt die Freude rein. Die Freude ist riesig über das, was vermisst war und jetzt gefunden ist. Vom Hirt wird erzählt, dass er überglücklich sein verlorenes Schäfchen heimtragt auf den Schultern. Und dann, was macht er dort? Er tut seine Freunde und Nachbarn rufen. Kommt her, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden. Über die Frau, die die Münze wiedergefunden hat, wird gesagt, sie ruft ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und erzählt, ich habe mein Geld wieder, freut euch mit mir. Genauso freuen sich auch die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Ich möchte dir jetzt Gelegenheit geben, wenn du da bist und sagst, jawohl, ich bin so ein verlorenes Schaf. Eigentlich habe ich mich verirrt. Dann komm zurück zu Jesus. Du darfst gerne auf mich zukommen. Wir können gerne miteinander beten und dich zurückbringen zu einem guten Hirten. Wenn du da bist und sagst, ja, das ist für mich alles klar, ich bin bereits eins von diesen 99 Schäfchen, die bei Jesus ist, dann möchte ich dich einladen, dass du neu dein Leben zur Verfügung stellst. Dass du sagst, ich stelle mich in die Suchtruppe hinein von Gottes Geist. Ich verpflichte mich neu, das Verlorene zu suchen. So wie der gute Hirte, so wie die gute Hausfrau. Ich möchte das Anliegen, das Gott hat, zu meinem Anliegen machen. Und ich möchte keine Kosten und kein Opfer scheuen dafür. Wir singen, oder es wird ein Lied gespielt. Ich möchte dich einladen dazu, nicht unbedingt ein Lied zu singen, sondern vielmehr Jesus eine Antwort zu geben. Wo stehst du? Was möchtest du mit deinem Leben?